Wir hören auf den Predigttext und bleiben dazu sitzen. 1. Mose, Kapitel 3, die Verse 1 bis 7. Aber die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau, sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft? Da sprach die Frau zur Schlange, von der Frucht der Bäume im Garten dürfen wir essen. Aber von der Frucht des Baumes, der in der Mitte des Gartens ist, hat Gott gesagt, esst nicht davon und rührt sie auch nicht an, damit ihr nicht sterbt. Da sprach die Schlange zu der Frau, keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden euch die Augen geöffnet und ihr werdet sein wie Gott und werdet erkennen, was gut und böse ist. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen und ein begehrenswerter Baum wäre, weil er weise macht. Und sie nahm von seiner Frucht, und aß, und sie gab davon auch ihrem Mann, der bei ihr war, und er aß. Da wurden ihnen beiden die Augen geöffnet und sie erkannten, dass sie nackt waren. Und sie banden sich Feigenblätter um und machten sich Schürze.
Nach der Katastrophe ist nichts mehr, wie es war. Genau heute, vor 25 Jahren, begann eine Katastrophe. Eine Katastrophe der Menschheitsgeschichte hat sozusagen heute Geburtstag. Nämlich der Völkermord in Ruanda. Am 6. April 1994 begannen zwei Volksgruppen einander abzuschlachten, die bisher als Nachbarn lebten. Demzuvor ging eine Welle von Hetze, im wahrsten Sinn des Wortes Hassreden, auch wenn dieses Wort heute inflationär gebraucht wird, dort stimmte es tatsächlich. So wurde eine Gruppe auf die andere gehetzt und Menschen, die vorher Nachbarn waren, Geschäftskollegen, Mitschüler, begannen auf einmal mit Alltagsgegenständen sich zu ermorden, mit Macheten und Äxten aufeinander loszugehen. Und in 100 Tagen, die dieses Massaker dauerte, wurden 800.000 bis 1 Million Menschen umgebracht. Und nicht wie heutzutage üblich, wenn viele Menschen getötet werden durch Bomben, durch Piloten, die weit entfernt sitzen und Drohnen steuern. Nein, sondern in Handarbeit, in blutigster Handarbeit. Und diese 100 Tage, diese Katastrophe veränderte so viel, nicht nur direkt vor Ort, die Beziehung zwischen Menschen, zwischen Familien, letztlich auch ein Stück zwischen Generationen, die Generationen, die noch in Frieden miteinander lebten und die danach Generationen. Sie löste eine riesige Flüchtlingswelle aus und die Aufarbeitung ist bis heute nicht final abgeschlossen. Und warum gibt es nach so einer Katastrophe eine Aufarbeitung? Das ist eine wichtige Frage. Es geht nicht einfach darum, dass wir uns in dem Leid suhlen oder auch in der Blutrünstigkeit. Auch das haben viele Zeitungen damals gemacht und machen es immer wieder bei solchen Katastrophen. Nein, es soll verstanden werden, wie konnte so etwas passieren? Mit dem Denken, das darf nie wieder passieren. Es darf nie wieder passieren, dass Nachbarn anfangen, die Macheten in die Hand zu nehmen, sich abzuschlachten. Nur weil sie zu verschiedenen Volksgruppen gehören. Und so ist es bei vielen Katastrophen in der Menschheitsgeschichte. Nach dem 11. September sagte der amerikanische Präsident, der US-Präsident, es ist nicht mehr wie zuvor. Nichts ist wie zuvor. Auch wenn das natürlich Teil einer Strategie war, die damals verfolgt wurde, stimmt es. Die Katastrophe des 11. September hat ebenso viel verändert. Hat die Weltpolitik radikal verändert, hat das Leben von vielen einzelnen Menschen radikal verändert. Und um ein drittes Beispiel zu nennen, nach dem Zweiten Weltkrieg, nach der Niederlage von Nazi-Deutschland, nach dem Holocaust, gab es viel Reflexion und auch die ist bis heute nicht final abgeschlossen. Und es ging um die Frage, wie konnte das passieren? Und wie können wir verhindern, dass das noch einmal geschieht? Das ist einer der Gründe, warum die Vorläufer der EU gegründet wurden. Was können wir installieren, um Menschen davon abzuhalten, diese Katastrophe noch einmal zu wiederholen? Das war eigentlich der Grundgedanke. Deshalb ist es wichtig, dass wir uns Gedanken machen über die zentralen Katastrophen der Menschheitsgeschichte, also die menschengemachten Katastrophen der Menschheitsgeschichte. Es reicht nicht zu sagen, das war schlimm, aber wir können es eh nicht mehr ändern, das ist ja vorbei. Das reicht nicht. Denn wir müssen aus Geschichte klüger werden. Sonst ist die Geschichte vergebens. Und sonst ist vor allem die Überlieferung der Geschichte, also der Historie, vergebens, wenn diese Frage nicht immer weiter beackert wird. Wir werden uns im heutigen Predigttext mit der Urkatastrophe, der größten Katastrophe in der Menschheitsgeschichte beschäftigen. Diese Katastrophe ist die Grundlage für die eben genannten Katastrophen. Wäre das, was wir in diesen 7 Versen studieren werden und analysieren werden ein ganzes Stück, wäre das nicht geschehen? Wäre vor 25 Jahren in Ruanda kein Massaker geschehen, dann hätte es auch keinen 11. September gegeben. Es hätte weder einen Ersten noch einen Zweiten Weltkrieg gegeben. Das wäre alles nicht geschehen. Und deshalb ist es besonders wichtig, dass wir uns eben mit dieser Katastrophe befassen, da sie die Wurzel aller anderen Katastrophen ist, die Wurzel auch allen Leides, auch über die großen, spektakulären Ereignisse hinaus, die in den Medien und im Geschichtsunterricht dann aufbearbeitet werden. Es geht auch um die Quelle unseres persönlichen Leids. Wie kann es sein, dass wenn wir von einem wunderbaren Gott gemacht sind, dass wir das Potenzial haben, solche Dinge zu tun, wie eben erwähnt? Wie kann es sein, wenn wir von einem liebevollen, fehlerlosen Gott gemacht sind? Wie kann es dann sein, dass wir bereit sind zu hassen, einander zu betrügen und zu belügen, zu bestehlen und im Zweifel auch zu ermorden und einander das Schlechteste zu wünschen? Wie kann das sein? Wie geht das überein? Und dieser Text, das 3. Kapitel der Bibel, erklärt uns das. Und wir werden auch nach diesen Versen nicht ganz ohne Fragezeichen dastehen. Aber unser Ziel soll es sein, dass aus einigen Fragezeichen Ausrufezeichen geworden sind. Wir werden nicht alles auflösen können, erst recht können wir es nicht völlig ungeschehen machen, so wie es immer in der Geschichte ist. Aber wir können für uns persönlich Schlüsse daraus ziehen. Wir können Dinge erkennen und diese Erkenntnis sollte zu Taten führen. Und diese Taten, die können unser eigenes Leben radikal verändern. Oder eine schon vollzogene Veränderung, schon geschehene Veränderung bestärken und weiter wachsen lassen. Und es kann über diesen Weg auch unsere Umwelt, und ich meine nicht die Ökologie, sondern die Menschen, die Gesellschaft um uns herum mit verändern. Also es ist einer der absoluten Grundlagentexte der Bibel. Wir wollen einmal uns ganz kurz anschauen, was bisher geschah. Es ist sehr am Anfang der Bibel, deshalb ist das relativ einfach zusammenzufassen, obwohl es sehr große Ereignisse waren, die zuvor geschehen sind. Bis 1. Mose 3, Vers 1 können wir sagen, die Welt ist in Ordnung. Und zwar im wahrsten Sinn des Wortes. Nicht subjektiv wahrgenommen. Es fühlt sich alles ganz harmonisch an. Nein, es ist faktisch alles in Ordnung. Im ersten Kapitel vom ersten Buch Mose geht es um den großen Überblick darüber, wie Gott die Welt gemacht hat. Und wie er Schritt für Schritt diese Welt gemacht hat, komplett durch sein Wort. Also er spricht und Dinge entstehen, sie sind da. Er muss sich nicht abrackern und gibt trotzdem sein Bestes hier hinein. Wir sehen die ganzen großen Zusammenhänge. Gott schafft Stück für Stück und sieht es selber und sagt, es ist gut, so wie es ist. Das ist das, was ich meine. Das ist wirklich alles in Ordnung. Und das im doppelten Sinne, denn es hat alles Ordnung. Das ist das Gegenteil von Chaos. Das, was wir heute alltäglich kennen, gab es dort nicht. Und ziemlich spät in dieser Schöpfungswoche, als die anderen Dinge schon alle vorbereitet sind, alle schon da sind, da macht Gott den Menschen in seinem Bild wie ein Stempelabdruck. Wir wissen, ein Stempelabdruck ist nicht der Stempel, aber es ist das gleiche Bild da drauf. Das meint das ungefähr, was wir hier lesen. Und Gott sagt zu sich selber, wir wollen Menschen machen, die wie ein Stempelabdruck von uns selber sind. Und die setzen wir in besondere Verantwortung, diese Schöpfung. Und das ist wichtig, hier schon einmal zu erwähnen, die Menschen haben sich das nicht verdient. Gott hat sich nicht die ganze Schöpfung angeguckt, hat gesagt, die haben sich am meisten bewährt, sondern es ist sein Plan. Deshalb dürfen wir Menschen uns darüber freuen und erkennen, wir sind nicht wie die Tiere, auch nicht wie höher entwickelte Tiere. Wir haben eine besondere Stellung, aber wir brauchen nicht stolz darüber werden, denn wir haben es uns nicht verdient. Unverdient sind wir in diese Rolle gesetzt worden. Freuen dürfen wir uns darüber. Und das ist schon die Grundlage dafür, dass es falsch ist, Menschen wie Tiere zu behandeln. Ich erinnere nochmal an die Einleitung von eben. Es ist falsch, Menschen wie Tiere zu behandeln, wenn Menschen einander erst recht wie Tiere behandeln. Und dazu müssen wir sagen, Tiere wie Menschen zu behandeln, ist auch mehr als fragwürdig, um es vorsichtig auszudrücken. Weil Gott sagt, es ist eine Spezialstellung. Ihr Menschen, ihr habt die Möglichkeit zu planen, zu reflektieren, kreativ zu sein. Das können in dieser Form all die Tiere nicht. Das ist mit Teil dessen, aber auch das ist Teil eurer Verantwortung. Und ganz am Ende dieser Schöpfungswoche setzt Gott sich zur Ruhe. Nicht auf Dauer, sondern für diesen ganz begrenzten Zeitraum ruht er. Und dann lesen wir im weiteren Zusammenhang von Kapitel 2 einen Detailbericht. Kapitel 1 ist der große Bericht, wie alles genau entstanden ist. Und Kapitel 2 ist der Detailbericht, wo es um den Menschen nochmal speziell geht. Weil er so eine besondere Stellung hat, beschreibt Gott das hier nochmal ganz genau, wie das vonstatten gegangen ist. Und da lesen wir, dass bevor Gott den Menschen gebildet hat, in dem Garten, den er für ihn erschafft, er die Pflanzen noch nicht wachsen lässt, weil es noch keiner da ist, um den Garten zu bearbeiten. Das gehört mit zur Stellung des Menschen hinzu. Der erste Mensch ist gemacht und er darf sich nicht als erstes ausruhen, sondern er darf losarbeiten gleich. Aber Arbeit ohne Leid, ohne unangenehmen Schweiß, könnten wir sagen, ohne Plackerei. Arbeit ist nur Freude, ist nur gut. Und er macht zuerst den Mann, auch das hat der Mann sich nicht verdient, das hat Gott so beschlossen. Und Gott sagt nicht, dass der Mann der bessere Mensch ist, aber auch er hat nochmal eine spezielle Verantwortung. Und dann stellt Gott das erstmal fest, dass etwas nicht gut ist. Aber nicht, weil er was falsch gemacht hat, sondern weil es noch nicht fertig ist. Denn der Mann alleine, sagt Gott, das ist nicht gut, so wie es jetzt ist. Weil da fehlt noch jemand. Und dann macht er die Frau aus dem Mann zu ihm hin. Und der Mann sieht seine Frau, im wahrsten Sinne des Wortes, Liebe auf den ersten Blick. Und er heiratet sie sofort. Das ist übrigens keine Anleitung, so sollte man das heute nicht machen. Spezialsituation der Geschichte, da war es klug. Außerdem war die Partnerauswahl durchaus begrenzt, aber es war absolut richtig. War genau die richtige Partnerin, genau der richtige Partner. Premium-Situation. Und am Ende von Kapitel 2 stiftet Gott die Ehe. Etwas, was wir aus dieser Zeit noch mitnehmen durften. Also die Ehe ist etwas Paradiesisches. Und selbst wenn die Ehe nicht immer einfach ist und wir auch mal Probleme haben oder uns mal streiten oder nicht alles so läuft, wie wir uns vorstellen, damit hängt jetzt unser Predigttext übrigens akut zusammen. Aber Ehe ist etwas, was wir wirklich aus dem Paradies mitnehmen durften. Das ist ein Vorrecht. Ja, jetzt könnten wir sagen, es ist alles wunderbar. Und Kapitel 2 endet mit dem Vers 25. Und sie waren beide nackt, der Mensch und seine Frau, und sie schämten sich nicht. Und unser Abschnitt endet gleich radikal anders. Also sie leben in Harmonie miteinander, mit der ganzen Schöpfung, kein Bruch, aber vor allem leben sie in Harmonie mit Gott, in Frieden mit Gott. Gott ist vor ihnen, sie erleben Gott direkt, was danach in dieser Form so nicht möglich ist, weil Menschen das normalerweise nicht aushalten. Weil Gott zu groß und mächtig und herrlich ist, das halten wir nicht aus. Aber sie können doch direkt vor Gott sein. Und das ist alles in Ordnung. Sie schämen sich nicht vor Gott. Sie haben keine Konflikte mit Gott, keine Meinungsverschiedenheiten. Alles ist wundervoll. So, und da müssen wir jetzt einsetzen. Unser Titel unserer Predigt heute lautet Protokoll der Katastrophe. Protokoll der Katastrophe, darum soll es gehen. Oder wenn Sie einen anderen Titel wünschen, habe ich sogar noch einen zweiten im Angebot. Oder Erfolgsstrategien des Teufels. Erfolgsstrategien des Teufels. Und das soll der Fokus sein, mit dem wir das Ganze studieren. Also wir setzen uns heute mit dem Teufel viel auseinander. Das soll selten sein im Rahmen eines Gottesdienstes. Aber es ist wichtig. Wir könnten es uns auch andersrum betrachten und sagen, wir schauen uns an, wie Menschen mit dem Teufel umgehen, wenn er versucht, sie einzusacken, zu verführen, zu betrügen, zu gewinnen. Auch so könnten wir diesen Fokus stellen, aber es kommt letztlich aufs Gleiche hinaus. Wir schauen uns an, was passiert, wenn Menschen, die völlig Frieden haben mit Gott in diesem Fall, Spezialsituation der Geschichte, auf den Teufel treffen und wenn es schief geht. Wir haben unseren Predigttext eben in der Lesung gehört und deshalb dürfen wir jetzt gleich einsteigen, ohne weitere Zwischenhalte, und kommen damit gleich zu dem ersten Punkt. Die erste Beobachtung, die wir machen müssen, ist, der Teufel kommt verkleidet. Der Teufel kommt verkleidet. In Vers 1 lesen wir, aber die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hat, und sie sprach zu der Frau. Und erst hinterher wird wirklich deutlich, wer diese Schlange nämlich ist. Dass sich nicht einfach um ein böses Tier handelt, sondern dass der Teufel selbst die Gestalt dieses Tieres gebraucht, was ziemlich klug ist von ihm. Das muss man ihm ja lassen. In diesem Sinn müssen wir ihn auch ernst nehmen. Warum ist das klug? Der Mensch hat die Verantwortung über die Schöpfung. Er lebt in Frieden mit allen Geschöpfen. Und der Teufel tarnt sich als Teil dieser Schöpfung. Der Mann hatte vorher die Aufgabe, allen Tieren Namen zu geben. Also alle Tiere, können wir sagen, mussten einmal an ihm vorbei. Wie auch immer das dann praktisch gelaufen ist, das wissen wir nicht. Aber alle Tiere waren dem Menschen bekannt, eindeutig. Und es ist Teil von Gottes Schöpfung. Und der Mensch kannte noch nichts Böses. Das war noch völlig neu. Deshalb eine sehr kluge Strategie des Teufels. Er verkleidet sich. Und das macht er fast immer. Das macht er fast immer. Und die er gebraucht, also die Menschen, die er benutzt für seine Zwecke, die weiß er auch gut zu verkleiden, gut so zu schmücken. Wir haben heute das Problem, dass wir ein Bild haben von dem Teufel als eine Karikatur, eine Comicfigur. So ein rotes Männchen mit Hörnern und so einem Schwänzchen und einer großen Gabel in der Hand. Das hat überhaupt nichts mit dem Teufel zu tun, der in der Bibel beschrieben wird. Überhaupt nichts. Und deshalb ist dieses Bild auch relativ gefährlich. Weil wir uns schnell daran gewöhnen. Und der Teufel ist eine Witzfigur, die uns ab und zu auf die Rückseite piekst. Wenn das das Problem wäre, dann müssten wir uns nicht so viele Sorgen darum machen. Dann wäre er wirklich eine Witzfigur. Aber so ist er eben halt nicht. Und er sagt doch nicht, guten Tag, ich bin der Teufel. Das ist zumindest nicht der Normalfall. Wir sehen, als Jesus selbst in Menschengestalt versucht wurde, da war es deutlich, wer er ist. Da konnte er oder wollte er sich nicht verkleiden. Aber es ist ziemlich, ziemlich üblich. Warum? Weil wenn jemand kommt und sagt, hallo, ich bin der Teufel, oder hallo, ich komme im Namen des Teufels, werden die meisten nicht besonders interessiert sein. Denn selbst wenn wir jetzt in einer Zeit leben, die eher christenkritisch ist, um es vorsichtig auszudrücken, mit dem Teufel so direkt möchte doch kaum jemand was zu tun haben. Und deshalb weiß er, passend aufzutreten. Und deshalb hinterlässt er normalerweise auch keine Visitenkarte, weil er weiß, dass es für seine Interessen viel klüger ist. So wie es damals klüger war, jetzt als ein bekanntes Geschöpf aufzutreten, ist es für ihn auch heute klüger. Ich darf auf ein Beispiel verweisen aus 2. Korinther 11, wo es um falsche Apostel geht. Also Menschen, die sich als Apostel ausgegeben haben im 1. Jahrhundert, um Einfluss zu bekommen, um Vorteile zu erlangen und um falsche Ideen gut verbreiten zu können. Und dort lesen wir dann 2. Korinther 11, Abvers 13. Denn solche sind falsche Apostel, betrügerische Arbeiter, die sich als Apostel des Christus verkleiden. Und dann, interessanter Hinweis, und das ist nicht verwunderlich, denn der Satan selbst verkleidet sich als ein Engel des Lichts. Es ist also nichts Besonderes, wenn auch seine Diener sich verkleiden als Diener der Gerechtigkeit. Aber ihr Ende wird ihren Werken entsprechend sein. Also wir könnten anders sagen, sie werden ernten, was sie gesät haben, egal wie sie sich verkleiden. Hinter wird es ganz klar. Oder im Judasbrief ist das ein Thema. Dort heißt es in Vers 4, es haben sich nämlich etliche Menschen unbemerkt eingeschlichen, die schon längst zu diesem Gericht aufgeschrieben worden sind, Gottlose, welche die Gnade unseres Gottes in Zügellosigkeit verkehren und Gott, den einzigen Herrscher und unseren Herrn Jesus Christus, verleugnen. Also, die in Gemeinden kommen, die so tun, als wären sie Christen. Und was letztlich machen? Durcheinander stiften. Und das ist ein ganz zentrales Interesse des Teufels, durcheinander zu stiften. Und auch diese schleichen sich ein. Die sagen, ja, übrigens, wir sind überhaupt gar keine Christen, aber wir wollten mal ein bisschen Input in eure Gemeinde bringen. Wir kommen von der anderen Seite, hört die da auch mal an. Eine wenigstens noch restgesunde Gemeinde wird diese Leute sofort vor die Tür setzen. Also was machen sie? Sie schleichen sich ein. Sie werben um Vertrauen, so wie der Teufel hier auch um Vertrauen geworben hat. Und ganz in dieser Linie erleben wir auch heute genau das gleiche Prinzip. Wir erleben, dass die Lügen des Teufels auch heute unter dem Banner christlich verbreitet werden, oft durch sehr äußerlich sympathische Personen, die wissen, das Klavier ihres Gegenübers zu spielen. Ich darf da verweisen auf eine sehr bekannte Sendung auf Bibel-TV, wo eine Dame die Hauptrolle spielt, Frau Joyce Meyer, die mehrmals die Woche Frauen erzählt, dass Gottes wichtigstes Ziel ist, dass sie sich heute wohlfühlen, dass sie jetzt äußere Harmonie haben und alles andere rückt letztlich in den Hintergrund. Diese Dame steht noch für verschiedene höchst problematische Lehren, die der Bibel absolut widersprechen, die Gott nicht gefallen, ihn auch nicht ehren. Aber sie wird in weiten christlichen Kreisen verstanden als eine hilfreiche, segensreiche, interessante Predigerin. Ein sehr gutes Beispiel. Sie kommt nicht daher im schwarzen Umhang, hat keine Fledermäuse auf der Bühne oder sonst irgendwas. Also unser Klischee von Teufel und Satanismus oder sonst irgendetwas. Sondern sie hat ihr lichtes Studio, ist sehr freundlich, appelliert immer an sympathische, attraktive Dinge, Momente und eben das. Deshalb fängt sie sehr viele Leute mit ein. Mit etwas, was die Bibel falsches Evangelium nennt. Und ja, sie wird, das wollen wir auch nicht unterstellen, sie wird sicher nicht abends den Teufel anbeten. Also, wie passt sie trotzdem in diese Reihe? Weil sie, auch wenn sie nicht den Teufel anbetet, ihm einen großen Gefallen tut. Warum? Weil sie letztlich das macht, was die Schlange hier macht, beziehungsweise der Teufel in Schlangengestalt. Das, was Gott sagt, auf den Kopf stellen, durcheinander bringen, die Menschen verunsichern, auf falsche Wege führen und letztlich im Ergebnis sie weiter in die Katastrophe schubsen. Also, der Teufel kommt verkleidet. Und das müssen wir uns unbedingt merken. Nur weil jemand unseren Vorstellungen von christlich oder fromm oder gut entspricht, muss das überhaupt nicht stimmen. Die Bibel sagt, prüft alles. Die Äußerlichkeiten sollen uns blenden. Und deshalb sollten wir sehr zurückhaltend sein, was solche Äußerlichkeiten betrifft, als Bewertungskriterium, als Prüfkriterium. Denn hinter einer wunderbaren Fassade, und die Schlange hat eine wunderbare Fassade, Gott hat sie nämlich gerade gemacht, und es gibt noch nichts Böses in der Welt. Deshalb war diese Schlange definitiv wunderbar, schön, gut gemacht. Und dieser Vertrauensvorschuss ist Teil der Falle. Und die Falle schnappt zu. Und so kommen wir schon zu unserem zweiten Punkt. Der Teufel stellt Gottes Ordnung auf den Kopf. Der Teufel stellt Gottes Ordnung auf den Kopf. Das ist etwas, was der Teufel sehr, sehr gerne tut. Wir können sogar sagen, es ist eins der Dinge, die er am besten kann und wo er noch am meisten Erfolg mit hat. Gott gibt für diese Welt eine Ordnung und das Pendant zur Ordnung ist Chaos und Durcheinander, das, was der Teufel will, wie wir eben schon gehört haben. Und so ist es sein Interesse, die Ordnung aufzulösen. Wir wissen, Ordnung, heute zumindest, macht immer Arbeit. Das kennen wir von zu Hause. Chaos kommt von ganz alleine, müssen wir gar nichts für tun. Kommen wir nicht in Schwitzen bei. Beim Ordnung schaffen schon. Und er bringt diese Ordnung durcheinander oder stellt sie auf den Kopf. Und das sehen wir auch in Vers 1. Und wir sehen, wie dicht dieser Text ist. Dieser Bericht ist ja relativ kurz, wir haben es in der Lesung ja gehört. Ist in einer Minute gelesen, kein Problem. Aber die Details sind extrem wichtig. Der Teufel in Schlangengestalt will an die Menschen heran, die Gott an seine Stelle setzt. Das müssen wir uns auch klar machen. Also der Teufel kann an Gott nicht heran, der kann Gott nicht irgendetwas tun. Aber Gott macht die Menschen nach seinem Bild und setzt sie als Verantwortungsträger über die ganze restliche Schöpfung unverdient. Und das ist die Stelle, an der normalerweise nur Gott stehen bzw. sitzen kann. Warum? Er hat das alles gemacht. Ist alles seins, gehört ihm. Hat er nicht gekauft, hat er nicht optimiert oder sonst irgendwas. Er hat alles gemacht, aus nichts. Also 100%iger Besitzanspruch. Deshalb hat eigentlich nur er das Recht, hier der Verantwortungsträger, der Bestimmer zu sein, der Chef zu sein, der alles im Blick hält, der herrscht, aber der auch aufpasst. Und er überträgt das an den Menschen. Und deshalb ist es für den Teufel interessant, an den Menschen heranzukommen. So, nun hat Gott schon, wie er den Menschen gemacht hat, eine Ordnung geschaffen zwischen den beiden Menschenarten, die er in diesen Garten gesetzt hat. Jeweils ein Exemplar. Ein Exemplar Mann und ein Exemplar Männin, wie es dann übersetzt wird. Also die Frau, die vom Mann gemacht ist und so gut zu ihm passt, dass der erste Mann gleich sagt, oh, sie soll Männin heißen. Wir sehen, keiner von den beiden ist besser, aber sie haben unterschiedliche Verantwortung. Und der Mann, das wird auch nach dieser Katastrophe bestätigt, hat die Leitungsverantwortung, weil Gott es so bestimmt hat. Wir lesen dann im Neuen Testament, im Timotheusbrief, weil der Mann zuerst gemacht ist, hat er diese Verantwortung. Wie gesagt, das hat er ja nicht gemacht. Er war nicht schneller. Das ist einfach so. Und Gott gibt dem Mann, dem ersten Menschen, die überlebenswichtige Information für diese Zeit. Er sagt ihm, eins darfst du nicht tun. Du darfst von diesem einen Baum nicht essen, sonst wirst du sterben. Alles andere ist frei. Oh, das sind paradiesische Zustände, nicht wahr? Eine einzige Regel, aber die ist extrem wichtig. Und interessanterweise stellen wir fest, der Mann kommt seiner Verantwortung nach, nämlich der Verantwortung, seine Frau darüber aufzuklären, weil die erst später dazu kommt. Das ist natürlich katastrophal, wenn sie nicht darum weiß. Diese eine Regel, die, wenn man sie beachtet, die alles zerstört. Also der Regelbruch zerstört dann alles, macht alles kaputt. Und er ist seiner Verantwortung nachgekommen, wie wir jetzt gleich auch feststellen werden. Aber der Teufel in Schlangengestalt geht eben bewusst nicht zuerst zum Mann. Wenn ich von der ganzen Menschheit etwas will, die Menschheit besteht aus zwei Menschen, und Gott hat klar gemacht, Verantwortung tragen beide und sie tragen die auch zusammen. Aber zuerst werde ich den Mann fragen, weil ich das so bestimmt habe, weil das so mein Plan ist. Und der Teufel geht eben zur Frau zuerst. Er geht eben zur Frau, die er, wenn er etwas von Gottes Ordnung achten würde, definitiv nicht zuerst ansprechen würde. Selbst das ist schon an und für sich ein rebellischer Akt, denn der Teufel kennt Gott. Er kennt Gott Und er kennt auch seine Ordnung. Also kein Fauxpas, sondern bewusster Plan. Ich gehe an die Person ran, die letztlich nicht den ersten Schritt machen sollte, selbst wenn es richtig wäre. Die sich wenigstens mit ihrem Mann besprechen sollte, damit er dann sagt, okay, das machen wir so, das machen wir nicht so. Und der Satan, der Teufel, umgeht es ganz genau so und er geht direkt zur Frau und zeigt damit auch seine Verachtung für Gottes Ordnung. Und diese Umkehr von Gottes Ordnung wird immer wieder in der Bibel erwähnt als ein Zeichen von schlimmen Zuständen oder auch von einem Zustand, der bedeutet, eine Gesellschaft ist gerichtsreif. Also das Maß ist voll. Das Maß an Bösem ist wirklich voll jetzt. Zwei Beispiele aus Jesaja 3, Jesaja 3, Vers 4. Da heißt es, und ich werde ihnen Knaben als Fürsten geben und Mutwillige sollen über sie herrschen. Also ich gebe ihnen Kinder oder ganz junge Jugendliche als Fürsten, als Verantwortungsträger. Ich stelle es auf den Kopf. Es ist eigentlich klar, dass die Älteren die Verantwortung tragen, weil sie Lebenserfahrung und hoffentlich auch Weisheit haben. Und ich stelle es genau auf den Kopf, um zu zeigen, wie schlimm es hier ist. Oder Vers 12 aus dem gleichen Buch und Kapitel. Mein Volk wird von Mutwilligen bedrückt und Frauen beherrschen es. Mein Volk, deine Führer verführen dich und haben den Weg verwüstet, den du wandeln sollst. Auch hier doppelt. Wer sagt, ich setze hier Frauen als Herrscher ein, beziehungsweise ich lasse es zu, um zu zeigen, hier ist alles durcheinander. Und die, die euch anführen sollten, die euch auf einen guten Weg geleiten sollen, die machen genau das Gegenteil. Es ist alles andersrum, können sagen andersrum Tag. Aber wie ein Albtraum, wie ein absoluter Albtraum. Und auch das erleben wir heute in so radikaler Weise, dass es auch mich immer wieder erschreckt, wie Dinge, die Gott als Ordnung geschaffen hat, die auch dafür sorgen, dass wir in mehr Frieden leben können, zukunftsorientierter leben können, auch in dieser Welt, auch nach dieser Katastrophe, dass sie auf den Kopf gestellt werden und gesagt wird, jetzt ist es erst gut, jetzt sind wir richtig frei. Ich darf auf einen Fall hinweisen, der mich wirklich gruseln lässt. Aber er macht so deutlich, wie zugespitzt das ist. Es kam gerade eine Pressemeldung vor wenigen Tagen von einem homosexuellen Paar, die sich ein Kind gewünscht haben. Und sie haben dieses Kind zeugen lassen. Und zwar mit dem Samen des einen, der Eizelle seiner Schwester, eingepflanzt in die 61-jährige Mutter von ihm. Wir sagen, es ist so eine Zuspitzung von alles ist auf den Kopf gedreht. Alles wird kaputt gemacht. Und wir sind hier noch nicht mehr auf einer geistlichen Ebene, wenn wir nur menschlich überlegen, welch eine Biografie wird diesem Kind zugemutet. Über seine Herkunft, seine Entstehung. Da sehen wir, wie viel Leid mit sowas angerichtet wird. Nicht immer ist es so offensichtlich, aber ich habe dieses radikale Beispiel gewählt, weil es das so deutlich macht. Wenn wir gute Ordnung, es geht nicht um etwas Konservatives oder Tradition, sondern wo Gott sagt, das ist gute Ordnung, das habe ich so gemacht. So könnt ihr im äußeren Dingen Ordnung haben. Wenn wir das über Bord schmeißen, kommt es immer früher oder später zu Leid. Und der Teufel freut sich darüber. Er freut sich, wenn Gott verunehrt wird und er freut sich, wenn es den Menschen langfristig schlecht geht. Wir kommen zu einem dritten Punkt. Der Teufel verdreht Gottes Wort. Ob wir es glauben oder nicht, wir sind immer noch in Vers 1. Nicht alle werden wir so lange behandeln. Sonst sitzen wir noch im Dunkeln hier. Nein, keine Sorge. Aber das ist der Schlüssel hier. Das ist der Schlüssel. Der Teufel verdreht Gottes Wort. Er sagt zu der Frau nämlich, sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr von keinem Baum in dem Garten essen dürft. Das hat Gott nicht gesagt. Und der Teufel formuliert das auch doch sehr, sehr klug. Das müssen wir ihm zugestehen. Klug ist er. Er formuliert das als Frage. Kann es denn sein? Ist es vielleicht möglich, dass Gott euch alles verwehrt, was schön ist? Dass ihr überhaupt nichts essen dürft? Alles so schön gemacht und nichts ist für euch. Das suggeriert ihr nämlich damit. Und worum geht es? Die Frau soll verunsichert werden. Sie hat die Wahrheit gehört, also diese eine Regel, die Gott mitgibt, überlebenswichtig, aber sie wird schon durcheinander gebracht. Sie ist nicht mehr so ganz sicher. Und das ist auch sein Ziel. Er verdreht das Ganze. Und er sagt nicht mal, das ist anders, als du weißt, sondern diese Frage regt an, dass sie unsicherer wird. Sonst könnte sie sagen, nein, nein, pass auf, so und so war das. Warte, jetzt muss ich gerade mal selber überlegen. Und dann antwortet sie auch, von der Frucht der Bäume im Garten dürfen wir essen, aber von der Frucht des Baumes, der in der Mitte des Gartens ist, hat Gott uns gesagt, esst nicht davon und rührt sie auch nicht an, damit ihr nicht sterbt. Und da sehen wir, es hat schon funktioniert, denn von Anrühren war gar nicht die Rede. Die Frau hat sich verwirren lassen, ganz neue Situation, es ist nachvollziehbar erstmal, es ist nachvollziehbar, dass man da durcheinander kommt. Aber in ihrer Erinnerung sind die Regeln schon enger. Gott sagt, ess nicht davon. Und sie sagt, anfassen dürfen wir es auch nicht. Aber es ist nur der eine Baum. Daran kann sie sich noch erinnern. Warum hat der Teufel so ein Interesse daran, Gottes Wort zu verdrehen? Gottes Wort hat so eine unglaubliche Macht. Wir haben das in Kapitel 1 ausführlich gesehen. Dort wird berichtet, wie Gott alles durch sein Wort macht. Also letztlich das ganze Universum gemacht durch Worte. Und ihr Lieben, wir wissen doch schon aus den letzten 100 Jahren Menschheitsgeschichte, wie viele Menschen Worte bewirken können. Besonders allerdings zum Schlechten. Im Einzelfall auch zum Erfreulichen oder Guten. Aber vor allem zum Schlechten. Ein paar Worte und Armeen marschieren. Ein paar Worte und Nachbarn schlachten einander ab. All diese Dinge. Es sind nur Worte. Adolf Hitler und wahrscheinlich auch Mao Zedong haben mit ihren eigenen Händen nicht Massenmorde betrieben. Mit ihren Worten, mit ihren Gedanken. Und Gottes Wort, andersrum, es ist die größte Wirkmacht, von der wir wissen, die aus nichts alles machen kann. Und wir im Neuen Testament lesen, dieses Wort hat die Macht, Menschen, die tot sind, lebendig zu machen. Und zwar in einem viel krasseren Sinn als körperlich tot. Das können wir uns schon nicht vorstellen, wie man mit Worten jemanden lebendig macht, sondern Menschen, die vor Gott tot sind. Also die von Gott nichts wissen wollen, werden bezeichnet als tot, weil sie mit Gott keine Beziehung haben können. Und wir lesen im Römerbrief, Kapitel 11, dass Menschen durch Worte, die sogar andere Menschen nur sagen, aber die Gott vorher eingegeben hat, also in seinem Wort, in der Bibel, die Menschen dadurch lebendig werden können, wenn Gott es will, einfach durch Worte, auf einmal können sie Beziehung mit Gott haben, können sie ihn hören, können sie mit ihm reden, können sie ihn verstehen, immer mehr. So eine große Macht hat Gottes Wort, und zwar immer zum Guten. Im großen Zusammenhang immer zum Guten. Und deshalb hat der Teufel ein großes Interesse, dass dieses Wort verfälscht wird, verdreht wird und damit entkräftet wird. Und so war auch hier Gottes Wort, war lebenswichtig, überlebenswichtig. Und deshalb setzt er hier eben an. Diese eine große Falle, wo die Menschen reintappen können, die alles kaputt macht. Und genau da setzt er an. Und dazu muss er aber die Worte von Gott erstmal verdrehen. Gott verdreht Gottes Wort. Und ihr Lieben, wo Gottes Wort verdreht wird, da sind das nicht immer Satanisten. Sogar in den seltensten Fällen, im wahrsten Sinne des Wortes, sind das Satanisten. Aber wir müssen uns klar machen, den Teufel freut es. Wo die Bibel verdreht wird, wo sie entkräftet wird, wo sie aus dem Zusammenhang gerissen wird, wo sie geleugnet wird als altes Märchenbuch von irgendwie Leuten, die den Gott mal ganz nett fanden, da freut es letztlich immer den Teufel, weil Menschen ein Stück immun werden davor, entfernt werden davon, sich damit ernsthaft auseinanderzusetzen und es sachlich zu prüfen, ohne Vorurteile. Und der Teufel freut sich über die Vorurteile gegen Gottes Wort und die Vorurteile gegenüber Gott. Denn darauf baut er, auch heute noch. Und all die Angriffe, die wir auch in den letzten Jahrzehnten und auch heute erleben auf die Bibel, wie eben schon genannt, dass die Bibel hauptsächlich ein Märchenbuch ist, eine Sammlung von alten Geschichten, von Leuten, die von Gott bewegt waren. Das ist das Pendant zu dem, was der Teufel hier macht. Und das können Menschen betreiben und vorantreiben, die davon überzeugt sind, Gutes zu tun. Das stört den Teufel überhaupt gar nicht. Bei dem Teufel ist unsere Herzenshaltung erstmal wurscht, solange sie nicht bei Gott ist. Und er geht dann gleich noch einen Schritt weiter. Die Frau hat ziemlich gut gekontert, obwohl sie sich hat verwirren lassen. Aber es ist nachvollziehbar. Aber sie hat trotzdem weitestgehend gut gekontert. Sie lässt es nicht so stehen. Sie geht dem Teufel nicht gleich auf den Leim. Aber der Teufel widerspricht auch Gottes Wort. Und da schnappt die Falle zu. Das ist unser vierter Punkt. Der Teufel widerspricht Gottes Wort. Vers 4. Da sprach die Schlange zur Frau: Keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden euch die Augen geöffnet und ihr werdet sein wie Gott und werdet erkennen, was gut und böse ist. Er widerspricht dem, was Gott gesagt hat. Gott sagt: Haltet euch dran, sonst werdet ihr des Todes sterben. Spielt damit nicht, das ist lebensgefährlich. Und der Teufel sagt: Nö, ist überhaupt gar nicht lebensgefährlich, probier es doch mal aus. Das ist die Botschaft hier. Und mit dem keineswegs macht er schon mal klar, Gott ist nicht zuverlässig. Gott ist nicht die Wahrheit und auch nicht der Wahrheit verpflichtet. Gott hat euch belogen. Gott ist ein Lügner, sagt er hier. Und er spitzt es noch weiter zu. Sondern Gott weiß. Er sagt, also Gott weiß, aber das sagt er euch nicht. Euch sagt er ja, ihr werdet sterben. Aber Gott weiß, in Wirklichkeit ist es nämlich so. Dann werdet ihr sein wie Gott. Dann seid ihr nicht mehr blind, dann seid ihr sehend, dann habt ihr wirklich Durchblick. Dann ist es viel besser als jetzt. Und es ist erschreckend, dass der Teufel hier erfolgreich ist, nämlich in einer Situation, wo es in der Welt kein Leid gibt, weil es noch keine Sünde gibt, kein Böses, keine Krankheit, keine Nöte, kein Hunger, keine Traurigkeit. All diese Dinge sind nicht vorstellbar für uns, überfordert uns. Aber wir können zumindest erahnen. Und in so einer Welt, sagt der Teufel, oh, es könnte doch viel besser sein. Und das kommt uns doch bekannt vor, oder? Selbst wenn wir nicht vor dem Sündenfall leben, vor der Katastrophe leben wir nicht. Und können wir auch nicht nochmal so leben in dieser Form. Nein, das ist klar. Aber dass auch wenn doch äußerlich gerade alles scheinbar super läuft bei uns. Also, wir sind nicht krank, wir sind heile, alles klappt, kein Hunger, keine Geldnot, alles ist, soweit es menschlich sein kann, in Ordnung. Und dann kommt jemand, und das ist im Normalfall nicht der Teufel persönlich, und sagt, oh, du könntest so viel mehr haben, gib dich doch nicht mit diesem bisschen zufrieden. Hä? Jetzt dankbar sein für das bisschen, mehr hast du verdient, mehr brauchst du. Da kommen wir gleich nochmal zu. Aber vor allem widerspricht er erstmal Gott. Gott weiß es viel besser, aber euch gönnt das nicht. Das ist die Botschaft. Gott ist nicht so gut, wie ihr glaubt. Ihr seid noch wie Kinder, ihr seid wie kleine Kinder. Und das stimmt sogar ein Stück weit. Denn sie haben zu ihrem Schöpfer eine ungebrochene Beziehung, vertrauen ihm noch völlig. So wie es heute bei kleinen Kindern ist. Wir haben eben gelesen, sie sind nackt und schämen sich voreinander nicht, aber auch nicht vor Gott. So wie kleine Kinder vor ihren Eltern nicht. Also es sind ein paar Parallelen, aber es sind erwachsene Menschen. Sie sind als erwachsene Menschen gemacht. Und der Teufel gerät jetzt rein, wenn wir das so nennen wollen, in diese Eltern-Kind-Beziehung, in Anführungszeichen natürlich. Der Schöpfer und seine Geschöpfe, die er selber gemacht hat, sagt, vertrau dem nicht. Das ist wie vertrau deinem Vater nicht. Der sagt, wenn du das machst, kommt eine Katastrophe. Aber es kommt gar keine Katastrophe. Der will nur nicht, dass du erwachsen wirst. Der will nur nicht, dass du durchblicken kannst. Der meint es nicht so gut mit dir. Bau nicht darauf. Und auch das ist bis heute eine Taktik, die der Teufel selber gebraucht, beziehungsweise die Menschen, die er gebraucht für seine Zwecke. Das stimmt überhaupt nicht, was Gott da sagt. Es stimmt überhaupt nicht, was wir uns gleich noch vor Augen führen müssen, dass jeder Mensch ungerecht ist vor Gott. Dass jeder Mensch ein Egoismusproblem hat. Dass jeder Mensch um sich selbst redet. Das stimmt überhaupt nicht. Komm mal zu mir in die Psychotherapie. Die Antwort liegt in dir. Und du bist krank geworden, ja, weil du einfach nicht genug beachtet wirst. Weil deine Eltern dich nicht lieb genug hatten und die Gesellschaft und deine Lehrer und dein Ehemann oder deine Ehefrau, die haben dich alle nicht lieb genug und achten dich nicht genug. Du bist eine Prinzessin, entdeck dich selbst. Komm dir heraus, du bist kein hässliches Entlein. Gott hat überhaupt nicht recht. Und dann kommen wir zu unserem letzten Punkt, weil das ist hier, das ist das Bindeglied. Der Teufel appelliert an unser Ego. Und das ist wahrscheinlich auch seine stärkste Waffe. Weil unser Ego gehört zu uns. Und ich meine nicht unser Ich-Bewusstsein. Das ist nochmal was anderes. Das könnten wir missverstehen. Unser Streben nach uns selbst, nach unserem persönlichen Vorteil, unsere Ellenbogenkultur. Und sei es auch nur in Gedanken. Nochmal, er sagt, ihr werdet sein wie Gott und werdet erkennen, was gut und böse ist. Ja, er verwehrt es euch. Aber du kannst über dich hinauswachsen. Nutze jetzt die Möglichkeiten, Eva. Willst du weiter hier hinter deinem Mann herdackeln, Eden, kein Durchblick, nackig rumlaufen? Ist das eine Perspektive? Führt er nicht mal so aus. Aber wir können uns vorstellen, welche Gedanken hier nachschwingen noch. Soll das alles gewesen sein? Hast du nicht mehr verdient? Hm? Und so kriegt uns der Teufel heute auch. Wir haben doch mehr verdient, oder? Das ist doch was ganz Besonderes. Hm? Ganz bezaubernd und wundervoll. Und zum Glück gibt es ja Leute, die uns erzählen, dass wir so sind, damit wir es endlich entdecken. Damit wir noch viel mehr um uns selber kreisen können. Ihr Lieben, diese ganze Therapie und Selbstverwirklichungskultur der letzten Jahre, das ist was ziemlich Neues in der Menschheitsgeschichte. Also die Katastrophe hat die ganze Menschheitsgeschichte beeinflusst, aber so zugespitzt haben wir es erst seit wenigen Jahren. Die hat das auf die Spitze getrieben, was das Kernproblem des Menschen ist. Dass wir von uns selbst überzeugt sind, dass wir schon ganz okay sind, dass wir ganz anständig sind und dass Gott auch mit uns ja ganz zufrieden sein sollte, wie wir sind. Und einer der größten Anstöße, den die Bibel zu bieten hat, ist die Anthropologie, das Menschenbild der Bibel. Denn sie schmeichelt uns überhaupt nicht. Sie schleimt sich überhaupt nicht bei uns ein, wirklich nicht. Sondern konfrontiert uns mit vielen Fakten, die höchst unangenehm sind. Wie eine gute Diagnose bei einem Arzt, wenn wir ernsthaft krank sind. So lesen wir in Römer 3, das ist einer der Kerntexte. Und wenn er nicht schon längst gemarkert ist bei euch in der Bibel, markert ihn euch. Weil er der Schlüssel ist zu ganz vielen Fragen. Das heißt es, es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Also es gibt nicht die gerechten, die ungerechten Menschen. Alle sind ungerecht, heißt das. Es ist keiner, der verständig ist. Keiner, der nach Gott fragt. Also nochmal, die Bibel selbst sagt hier, keiner fragt von sich aus nach Gott. Es gibt nicht so die etwas frömmeren und religiöseren, die fragen nach Gott, sondern keiner fragt nach dem echten Gott von sich aus. Weil er so ein integrer Typ ist oder so. Sie sind alle abgewichen. Sie taugen alle zusammen nichts. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Wir müssen das ganz kurz klären. Was heißt hier keiner, der Gutes tut? Auch Menschen, die überhaupt keine Christen sind, tun doch soziale Dinge, helfen Menschen in der Not. Versuchen sich zu erbarmen über äußere Not anderer Menschen oder auch innere Not. Wie kann die Bibel das so sagen? Gott schaut das Herz an und er sagt, all das, was wir äußerlich gut tun, was anderen auch praktisch erstmal hilft für den Moment. Ich gebe jemand, der Hunger hat, was zu essen. Ganz konkrete, einfache Sache. Ich habe nicht mehr so viel, ich gebe ihm trotzdem etwas. Macht die Bibel klar, das hat immer mit egoistischen Motive. Es ist nie völlig rein und gut an und für sich, sondern so sind wir gestrickt und kritische Sozialwissenschaftler werden einiges davon auch bestätigen können. Ich tue anderen Gutes, um mehr geachtet zu werden oder mich dran zu erfreuen, dass der sich freut und sich bei mir bedankt. Oder. Ich bin selbst Sozialpädagoge, ich darf das sagen. wenn man sein Helfersyndrom beruflich ausüben kann, ist das was sehr Schönes. Und das ist vielen Menschen, wenn man seine Arbeit gut macht, dann auch zum Vorteil in dem Zusammenhang. Aber man muss auch ehrlich reflektieren, was sind meine letzten Motive? Und die Bibel ist da schonungslos an diesem Punkt. Sie sagt weiter, ihre Kehle ist ein offenes Grab, mit ihren Zungen betrügen sie, Otterngift ist unter ihren Lippen, ihr Mund ist voll Fluchen und Bitterkeit, ihre Füße eilen, um Blut zu vergießen. Verwüstung und Elend bezeichnen ihre Bahn und den Weg des Friedens kennen sie nicht. Und der Abschluss ist, es ist keine Gottesfurcht vor ihren Augen. Also Gott kommt in ihrer Rechnung nicht vor, könnte man sagen. Es ist kein Faktor für ihre Entscheidung. Sie ignorieren Gott, das ist der Kern des Ganzen, das ist die Zusammenfassung der anderen Dinge. Und die Bibel sagt, und Jesus sagt das auch selber, Matthäus 15, nochmal wortwörtlich, die Welt ist so voller Bösem und Schlechten, weil es aus uns heraussprudelt, aus unserem Herzen, das ist die Quelle. Und über unseren Mund und über unsere Taten und unsere Gedanken kommt es in die Welt hinein und wir vergiften die Welt immer weiter. Es ist nicht, dass wir von der bösen Gesellschaft oder von der bösen Welt verdorben werden, im Gegenteil, wir vergiften alles. Und die Bibel sagt, jeder Mensch hat das Potenzial, alles Böse zu tun. Alles. Und es ist letztlich Bewahrung, wenn wir nicht im Knast sitzen und wenn wir noch keinen ermordet haben oder direkt beklaut haben oder so. Aber die Bibel sagt, das Potenzial hast du in dir für alles Böse. Zeig nicht mit dem Finger auf den anderen, der da auf der Anklagebank sitzt, das könntest du genauso sein. Sei froh, wenn du vielleicht gute Erziehung und ein nettes Elternhaus hattest oder gute Freunde oder Disziplin gelernt hast, um Dinge nicht zu tun, aber du hast das Potenzial. Unser Ego ist enorm groß. Und auch wenn wir Christen geworden sind, ist unser Ego nicht weggeblasen. Wenn wir Christen geworden sind, dann kommt der Teufel nicht mehr vollständig an uns heran. Er kriegt uns nicht mit Haut und Haaren. Er kann uns sozusagen in den Lauf treten. Er kann dafür sorgen, dass wir auf die Nase fallen. Nicht für immer. Er kann dafür sorgen, dass wir in Schlingern kommen. Dass wir falsch abbiegen im Leben für eine gewisse Zeit. Ja. Das kann er, aber er kriegt uns nicht mehr mit Leib und Seele im wahrsten Sinn des Wortes. Wenn wir nicht ein neues Leben bekommen haben von Jesus, dann versucht der Teufel mit allen Mitteln uns ganz zu kriegen, Macht über uns zu kriegen, was dahin gipfeln soll, dass wir Sklaven werden der Sünde und das nicht mehr unbedingt merken. Aber wie so eingespielte Sklaven immer schön mitlaufen und den Hampelmann machen wie befohlen. Und erst wenn wir einmal davon zurücktreten können, um es zu betrachten und unsere Brille abnehmen können, die wir sonst tragen, und erkennen, wow, ich bin letztlich der Hampelmann des Teufels geworden. Ich dachte, ich bin so selbstbestimmt. Ich dachte, ich setze gegen alle Konventionen mein Ding durch. Und letztlich habe ich festgestellt, ich bin nur so eine Aufziehpuppe von jemandem, den ich noch gar nicht persönlich kennengelernt habe. Wow. Ja, und wohin führt das Ganze? Das Ganze führt dazu, dass die Menschen nicht mehr in Frieden mit Gott leben können. Weil Gott ohne Sünde ist, ohne Dreck, ohne Schlechtes. Und er kann nicht dort sein, wo das ist. Und so werden die Menschen aus diesem Garten verbannt. Er gibt sie nicht auf. Aber es ist ein Bruch da. Es ist kein Frieden mehr miteinander grundsätzlich. Und das überträgt sich auf die nächsten Generationen. Und jede Generation steht selber vor Gott. Und Gott sagt nicht, weil du mal diese Vorfahren hattest, deshalb haben wir keinen Frieden miteinander. Aber weil die Elterngeneration immer nur das weitergeben können, was sie selber sind und haben, ist dieser Zustand ab 1. Mose 3, Vers 7, in der Menschheit. Und Sünder können nur Sünder zeugen und gebären. Und die Kinder, die auf die Welt kommen, das macht die Bibel auch deutlich, die haben schon ein böses Herz. So süß sie sind, sie haben schon ein böses Herz. Und wenn sie dazulernen, lernen sie auch, das Böse zu tun. Noch viel effektiver. Und sie entscheiden sich letztlich selbst dazu, das zu tun. Und kommen selbst aus dieser Nummer nicht mehr heraus. Und weil jeder, in jeder Generation, das sozusagen in der Genetik hat, Wenn es nur Genetik wäre, könnte die Medizin irgendeine schöne Lösung für finden, irgendwann wahrscheinlich. Aber es ist noch viel mehr im Innersten seines Wesens hat. Deshalb konnte heute vor 25 Jahren dieses Massaker in Ruanda beginnen. Deshalb sind Millionen mit Heil Hitler einem Verrückten hinterhergelaufen. Oder einem Stalin oder einem Mao oder einem Lenin oder den ganzen anderen Massenmördern und Vernichtern der Weltgeschichte. Oder einem Osama bin Laden. Oder. Deswegen, weil wir dieses böse Potenzial in uns haben und wir werden es von uns aus nicht los und wir haben auch von uns aus eigentlich gar keine Lust, es loszuwerden. Weil da kommt Licht in die Dunkelheit von dem, was wir gerne tun und denken und sagen. Da muss aufgeräumt werden. Das wollen wir eigentlich nicht unbedingt. Und Jesus selbst ist auf die Welt gekommen, um dieses Riesenproblem jedes Menschen zu lösen. Er sagt, mit diesem alten Herz, und Herz ist ja nicht die Pumpe gemeint, sondern letztlich die Seele, das Innere, was uns ausmacht. Da gibt es nichts mehr zu reparieren. Aber ich gebe dir ein neues Herz. Ich gebe dir ein neues Leben. Das sind Bilder, die er gebraucht, damit wir es kapieren, was da passiert. Du musst von Neuem geboren werden. Und sein Gesprächspartner von Jesus, den Nikodemus in Johannes 3, sagt, das geht doch gar nicht, erwachsener Mann kann doch nicht. Er sagt, oh, verstehst du das nicht? Das ist nur ein Vergleich, Nikodemus. Du brauchst einen kompletten Neuanfang und den kannst du nicht selber machen. Den muss Gott dir geben. Und nicht viel später geht Jesus einen Weg, wo er sagt, ich lasse mich, obwohl ich unschuldig bin, an ein Kreuz nageln und vorher foltern und verhöhnen und letztlich an diesem Kreuz zu Tode foltern. Aber ich bin nicht einfach nur ein Märtyrer, sondern ich gehe an dieses Kreuz für jeden Menschen, der zu Gott kommen soll. Für jeden Menschen gehe ich dorthin und nehme die Strafe, die jeder verdient hat, auf mich. Wegen seines bösen Herzens und all dem, was daraus resultiert, hast du verdient, vor diesem lebendigen Gott zu stehen. Wegen letztlich diesem Vorfall und deiner Entscheidung in deinem Leben an jedem neuen Tag stehst du irgendwann vor dem lebendigen Gott, das ist der Normalfall, und er zeigt dir alles auf, was du getan hast. Und sagt, ich kann mit dir nicht zusammen sein, weil das Böse und das Gute kann nicht an einem Ort sein, das geht nicht. Wir kennen das, wenn ich das Licht anmache, ist die Dunkelheit weg. Die kann nicht nebenbei noch da sein, das geht nicht. Ne? So ist es da auch. Und dann sagt Gott, und deshalb musst du in aller Ewigkeit von mir getrennt sein. Und das ist das, was die Bibel Hölle bezeichnet. Nochmal, die Hölle ist, wird uns nicht beschrieben als ein Ort von Vulkanen, wo der Teufel mit der Gabel rumläuft, sondern die Hölle ist der Ort, wo all das, was gut ist, was von Gott kommt, also die Abwesenheit von Leid, Traurigkeit, Problemen, Sorgen, Angst, gibt es dort nicht mehr. Es gibt nur noch Angst, nur noch Schmerz. Aber das Schlimmste ist, es gibt keinen Weg mehr raus. Und deshalb macht Gott so deutlich, letztlich durch die ganze Bibel hindurch und so krass deutlich im Neuen Testament, solange du noch hier bist und solange du das hörst, es gibt dann einen Weg raus. Denn mein Sohn, der hat das alles vollbracht, der hat alles vorbereitet. Und wenn du sagst, ich möchte nicht mehr in diesem Erbe leben von Adam und Eva, von diesem großen Fehler, von diesem großen Rollentausch, von dieser großen Verführung und den Folgen, ich möchte da nicht mehr drin leben. Ich möchte in Frieden mit Gott leben, ein Stück wie in Eden. Ich möchte keine Angst vor Gott haben, sondern mich freuen, wenn ich mal bei ihm sein kann. Und mich auch freuen, dass er mich jetzt noch hier lässt, aber ich weiß, ich komme irgendwann nach Hause zu ihm. Und das ist nur das Gute. Dann sag, ich habe es nötig, dass ich das in Anspruch nehme, was Jesus getan hat. Dass er meine Schulden bezahlt hat. Und damit trete ich zurück von meinem Ego. Und da schließt sich jetzt der Kreis. Mein Ego, was sagt, na komm, so dringend ist es jetzt auch nicht, dass einer für dich sterben muss und deine Schuld. So, das ist mein natürlicher Modus, ja. Und Gott sagt, komm zu mir, ich stehe mit offenen Armen und dann mach klar und sagt, ja, ich habe es nötig, weil ich denke so böse Sachen von anderen Menschen. Vielleicht habe ich auch schon so manche böse Dinge getan, wenn ich mich mal wirklich reflektiere, am besten mit der Bibel in der Hand und mal angucken, was ist ein Maßstab für gut und böse. Ich habe so manche böse Dinge schon vollbracht in meinem Leben und ich habe es verdient, von einem gerechten Richter verurteilt zu werden. Und dann bin ich getrennt von dir und ich möchte das nicht. Bitte gib mir eine neue Chance, gib mir ein neues Leben, gib mir einen neuen Anfang. Und Gott sagt, da kannst du nichts für bezahlen, brauchst du aber auch nicht. Komm zu mir, sei ehrlich Und dann ist Jubel im Himmel. Wenn du zu mir kommst, so, als Nachfahre von Adam und Eva, mit diesem Erbe, mit deinem ganzen kaputtgemachten Leben, wenn du ehrlich bist. Ich freue mich, wenn du kommst und der Himmel jubelt mit. Und dann adoptiere ich dich als mein Kind. Und dann bist du ein Himmelsbürger. Das sind auch Bilder, die er gebraucht. Und dann verspreche ich dir, zum richtigen Zeitpunkt hole ich dich nach Hause. Bleib mal noch hier, ich habe hier noch was für dich zu tun. Das erklärt er dann später. Aber dann hole ich dich nach Hause, garantiert, ohne Umwege, keine Fehler, du bist bei mir. Wenn du das noch nicht erlebt hast, möchte ich dazu einladen. Leb nicht weiter mit diesem Erbe. Jeder von uns hat es freudig angenommen. Unser ganzes Leben lang nämlich. Wir haben unseren Vorteil gesucht, wir haben unser Ding gemacht. Wir haben uns da angepasst, wo es hilfreich war. Ja, Egoisten letztlich. Und Gott sagt, komm, jetzt der große Neuanfang. Nicht nur für ein paar Jahre Leben hier auf Erden, aber auch dafür. Verpasst diese Chance nicht. Amen.
Sie hörten eine Predigt der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie.